Vis-à-vis.
Ottmar Edenhofer, herzlich willkommen im RBB Potsdam.
Schönen guten Tag.
Die globale Erwärmung der Erdatmosphäre schreitet nahezu ungebremst voran. Selbstgesteckte Ziele der Weltgemeinschaft, den CO2-Ausstoß zu reduzieren, werden gerissen. Mitte Februar krempelt US-Präsident Donald Trump die US-amerikanische Klimapolitik um, indem er Treibhausgase einfach nicht mehr als schädlich deklariert. Wie viel Optimismus braucht es als Klimaforscher, um an dieser Welt nicht zu verzweifeln?
Also Optimismus ist ja eigentlich etwas für schlecht informierte Menschen. Ich würde nicht sagen, dass ich optimistisch bin, in dem Sinne, dass die Wahrscheinlichkeit, dass alles gut wird, hoch ist. Aber es kommt da gar nicht so sehr auf den Optimismus an, sondern es kommt darauf an, dass man etwas Sinnvolles tut. Und wenn man etwas Sinnvolles tut, dann kann man zumindest Hoffnung haben.
Erklären Sie es mir, wie geht denn Klimaschutz ohne die USA, die ja für einen Großteil der klimaschädlichen Emissionen in der Welt verantwortlich sind?
Also Klimapolitik ohne die USA geht nicht, aber China, Indien, Brasilien, die EU und auch die Erdöl exportierenden Länder sind nach wie vor mit dabei, alles mit großen Konflikten verbunden. Man kann das ja auch so lesen und sagen, die Klimapolitik ist jetzt in ein Stadium eingetreten, wo sie so ernst genommen wird von allen Beteiligten, dass die Konflikte unvermeidbar sind.
Ich habe Sie in den vergangenen Jahren immer als jemand erlebt, der weniger schimpft, sehr diplomatisch ist. Sie plädieren für Lösungen, die Sie aufzeigen, und Sie versuchen immer wieder neue Wege aufzuzeigen. Woher kommt das eigentlich bei Ihnen, diese positive Grundhaltung, so nenne ich es jetzt mal?
Martin Weizmann, ein verstorbener Klimaökonom, hat mir gesagt, Climate Policy and Climate Change is a problem from the hell. Also das ist ein Problem aus der Hölle, weil uns das die unsere Kriterien, unsere Instrumente, die werden also bis an den Rand geprüft und getestet. Und wenn man so am Rand steht, dann ist eben Kooperation, den Versuch zu unternehmen, Verständnis zu entwickeln, gemeinsame Grundlagen zu erarbeiten, den Versuch zu unternehmen, eine gemeinsame Basis herzustellen. Das war immer aus meiner Sicht das Wichtigste. Und das war vielleicht auch das, was ich versucht habe. Ich habe immer versucht, auch Klimapolitik und Klimawandel aus der Kulturkampfrhetorik rauszuhalten.
Warum sind Sie denn Klimaforscher oder Klimaökonom geworden? Ökonom könnte man ja auch in einem anderen Bereich sein.
Ja, also mir kam das immer so vor, dass also das Klimaproblem nicht zu lösen, das ist so der Gipfel der Irrationalität. Und mich stört Irrationales. Und von daher dachte ich, also das müsste man eigentlich lösen können. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mein ganzes Berufsleben damit zubringen würde. Ich hätte eigentlich gedacht, dass man das schneller lösen könnte. Und darin habe ich mich sehr getäuscht.
Aber treibt sie auch etwas Idealistisches an, den Planeten zu retten, um es jetzt mal ganz salopp zu sagen?
Also ich mag dieses Bild von Weltrettung. Ich mag das nicht. Das hat etwas sehr, 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 sind sehr seltsame Vorstellungen. Also wir sind die Retter der Welt. Also das, ich bin Teil der Welt und ich weiß, dass ich die Welt nicht retten kann, aber ich kann einen Beitrag dazu leisten. Natürlich möchte ich, dass wir in einer Welt leben, dass also meine Kinder in dieser Welt leben, in der alle Menschen ein vernünftiges Leben haben. Ich selber habe das ja nie verleugnet, dass mein Hintergrund das Christentum ist. Da bin ich aufgewachsen darin. Und dazu gehört es eben, dass man eben die Welt nicht verunstaltet. Und da kommt auch das Ökonomische mit rein. Der Kern des Ökonomischen, da geht es ja nicht um Märkte und nicht um Geld und nicht um Preise. Der Kern des Ökonomischen ist, dass man nicht von der Substanz lebt. Das ist eigentlich das, was einen guten Ökonomen ausmacht. Ein guter Ökonom möchte so wirtschaften, dass man die Substanz nicht verschleudert. Ja? Und wenn man sich das mal anschaut, also die Regeln unserer Buchführung, die Regeln unseres Wirtschaftens, das ist schon inhärent eigentlich auf Nachhaltigkeit angelegt. Das Problem an der Sache ist nur, dass wir das auf einen sehr engen Bereich anwenden, nämlich auf das finanzielle Vermögen. Und was ich eben gemacht habe oder versucht habe zu machen, ist, das viel breiter zu sehen, viel breiter aufzustellen und zu sagen, es kommt darauf an, dass wir unser Naturkapital nicht verschleudern, dass wir das erhalten, dass wir das weitergeben. Also dieser Begriff der Nachhaltigkeit, der hat schon was sehr Fundamentales damit zu tun, auch sozusagen die Schöpfung zu bewahren, wenn man das mal mit dem großen Begriff ausdrücken will.
Kommen wir nochmal zurück auf die weltliche Ebene. Sie haben eine ganze Reihe von Ämtern inne, um es nochmal aufzuzählen. Sie sind nicht nur Co-Direktor und Chefökonom des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, sondern auch noch Direktor des Mercator-Instituts in Berlin, Professor an der TU Berlin und erneut Vorsitzender des Europäischen Wissenschaftlichen Beirats für Klimawandel. Ich würde Sie jetzt mal salopp auch als einen Influencer der wichtigsten Politiker auf EU-Ebene, auch auf Bundesebene bezeichnen. Wie viel Gehör finden Sie denn derzeit auf beispielsweise der EU-Ebene?
Als Wissenschaftler, glaube ich, muss man zwischen zwei Aspekten oder zwei Ebenen unterscheiden. Hat ein Wissenschaftler Zugang zu Politikern oder Einfluss auf Politiker? Das sind zwei sehr verschiedene Dinge. Man kann Zugang haben zur Politik, man kann als Wissenschaftler leicht Termine mit wichtigen Entscheidungsträgern gewinnen, was nun lange nicht bedeutet, dass man Einfluss hat. Und man kann eben dann Einfluss haben, weil man eben dann die politischen Entscheidungen mitbestimmt. Und das ist etwas, wo man sehr, sehr vorsichtig sein muss, denn Wissenschaftler sind keine Ersatzpolitiker. Und wir sind nicht dafür verantwortlich, Mehrheiten zu organisieren. Das muss die Politik machen.
Aber was würden Sie denn sagen? Haben Sie Zugang und Einfluss auf die Politiker?
Also auf europäischer Ebene würde ich sagen beides. Ja, aber natürlich, der Einfluss ist nicht unbegrenzt.
Wie ist Ihr Draht denn in die Bundesregierung aktuell?
In der jetzigen Bundesregierung ist die Situation schwieriger. Das brauchen wir ja gar nicht schöner reden, als es ist. Aber es ist trotzdem so, dass es viele Leute gibt, die, mit denen man in der Bundesregierung, in der jetzigen Bundesregierung reden kann und mit denen man auch über diese Fragen sehr strukturiert und sehr klar nachdenken kann.
Sie haben vor wenigen Tagen einen etwa 100 Seiten starkes Buch herausgebracht mit dem Titel CO2 hat seinen Preis, warum eine wirksame Klimapolitik die CO2-Bepreisung braucht. Diese Bepreisung von CO2, die fordern Sie ja nicht nur Sie, schon seit Jahren. Das Buch klingt aber zum jetzigen Zeitpunkt wie eine Mahnung, dass Politiker und Politikerinnen in Deutschland, in Europa auf Kurs bleiben und an den Plänen in der Welt nicht abrücken, CO2 zu bepreisen. Wie groß ist denn Ihre Sorge, dass genau das eigentlich passieren könnte?
Da ist meine Sorge sehr groß. Ich war immer davon überzeugt, dass der Emissionshandel der richtige Weg ist, weil der die Knappheiten zum Ausdruck bringt. Und der hat ja zum Erfolg geführt, weil wir Wirtschaftswachstum vom Emissionswachstum entkoppelt haben. Aber jetzt spürt die energieintensive Industrie, ja, wir müssen die Kosten tragen. Wir sind diejenigen, die mit der Wettbewerbsfähigkeit Chemieindustrie, Stahlindustrie fertig werden müssen. Und da ist es halt bedauerlich, dass also Teile der Industrie, die diese Emissionshandelssysteme sehr stark attackieren, sehr, sehr, sehr laut und sehr, sagen wir mal, mit knalligen Thesen auftreten. Und diejenigen, die sagen, auch in der Stahlindustrie, auch in der Chemieindustrie, wir brauchen den Emissionshandel, nach meinem Gefühl ziemlich leise sind.
Warum in den nächsten Wochen?
Weil jetzt in den nächsten Wochen die großen Entscheidungen anstehen. Es geht also jetzt in der Kommission um die Frage, wie der Emissionshandel angepasst werden soll. Da geht es darum, wie kann man da Sicherheitsventile einbauen. Und da gibt es aus meiner Sicht zwei Wege. Ein Weg wird in der Europäischen Union gerade beschritten, dass man nämlich Klimazölle erhebt.
Was würden Sie sagen, ist jetzt etwas unwissenschaftlich die Frage, Daumen hoch, Daumen runter oder zur Seite, wird das funktionieren?
Also ich hoffe, dass das funktioniert. Und zwar, weil mein Argument ist...
Ist das ein Daumen hoch?
Das ist ein Daumen hoch, ja. Und zwar ist mein Argument da immer gegenüber den Industrievertretern, sagen, wenn ihr jetzt den Emissionshandel abschafft oder wenn ihr ihn sozusagen so entstellt, dass er nicht mehr funktionieren kann, dann werdet ihr dieses Instrument nicht mehr wiederbeleben können. Und der Glaube, die Klimapolitik, die werde auf Dauer verschwinden, das ist aus meiner Sicht ein absurder Glaube, weil das ist ein Aberglaube. Denn der Klimawandel wird nicht verschwinden. Und der Klimawandel wird zuschlagen. Es wird auch wieder mal eine Zeit geben, wo die Debatte um eine ambitioniertere Klimapolitik auch in Europa wieder auch öffentlich anheben wird.
Sie hören das vis-à-vis mit dem Klimawissenschaftler und Chef des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, Ottmar Edenhofer. Herr Edenhofer, Sie versuchen immer wieder Wege aufzuzeigen, Klimaschutz konstruktiv umzusetzen, im besten Fall auch gewinnbringend. Sie erforschen ja auch die Akzeptanz der Energiewende. In Brandenburg zum Beispiel stellen wir aber auch immer wieder fest, dass viele Menschen nicht überzeugt sind davon und sich offenbar auch gar nicht überzeugen lassen. Es gibt Zustimmung, aber auch oft Widerstand gegen Windkraftanlagen, gegen Batteriespeicher, Solaranlagen. Sie sitzen jetzt im Institut und sagen, es wäre doch eigentlich alles ganz einfach und alle haben was davon, könnten was davon haben. Warum dringen Sie denn mit dieser Erzählung, mit Ihrer Erzählung bei vielen Menschen eben doch nicht durch?
Erstens mal bin ich weit davon entfernt zu sagen, wir haben uns jetzt was ausgedacht, das ist doch eigentlich ganz einfach. Die gesellschaftliche und die wirtschaftliche Realität ist ja nicht einfach. Und ich denke, wir haben auch bei der Klimapolitik immer noch ein ungelöstes Problem, gerade bei der sozialen Akzeptanz, dass wir immer noch viel zu wenig klar gemacht haben, dass ein steigender CO2-Preis auch sozial verträglich ist. Und es ist ja zunächst mal so, dass bei steigenden CO2-Preisen die einkommensschwachen Haushalte überproportional belastet werden. Und wir haben bislang keine vernünftigen Kompensationsmechanismen. Ob dann damit die soziale Akzeptanz zunimmt, da haben wir auch mehrere empirische Untersuchungen durchgeführt, da ist das Ergebnis durchaus gemischt. Aber an diesen Fragen arbeiten wir und es ist also jetzt, ich bin weit davon entfernt zu sagen, ja, wir haben es doch ausgerechnet und haben es die Leute jetzt immer noch nicht verstanden. Nein, so ist es halt mal. Ich war auch deswegen immer im Übrigen der Auffassung, dass Klimapolitik mit Wirtschaftswachstum vereinbar sein muss.
Wir sind mit schlechten Nachrichten in dieses Gespräch eingestiegen. In aller Kürze, was ist für Sie eine gute Nachricht? Was stimmt Sie optimistisch?
Also es stimmt mich optimistisch, dass wir in der Europäischen Union diesen European Green Deal haben und dass er, obwohl er jetzt so unter Beschuss steht, die Kommission nach wie vor sich zu diesem European Green Deal bekennt. Und ich hoffe, dass die Kräfte, die den jetzt in Bedrängnis bringen, die ihn abschaffen wollen oder so abschwächen wollen, dass er entstellt wird, dass die sich nicht durchsetzen.
Ottmar Edenhofer, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.